Vorweg eine kurze Sponsorinfo, mit der jede junge Mama relaten kann. Es geht um die Frage, wie gut schläft mein Kind? Da kann die Antwort lauten, bald besser, denn Blackroll hat deren berühmtes Recovery Pillow jetzt für Kinder weiterentwickelt und wir präsentieren, tada, das Recovery Pillow Kids, ein orthopädisches Nackenstützkissen für junge SchläferInnen ab 4. Dieses Spezialkissen unterstützt Kopf, Nacken und die natürliche Haltung der Wirbelsäule, sodass die Kids tiefer und besser schlafen, besser regenerieren, leistungsfähiger sind und all das gilt ja dann quasi automatisch auch für uns Eltern, oder? Dazu ist das kompakte Kissen auch eine prima Reisebegleitung. Darum gibt es wohl neben Kissen und Bezug auch immer so einen praktischen Travelbag. Interessiert? Dann folgt dem Link in den Shownotes und spart 10% auf das Recovery Pillow Kids und auch auf alle anderen nicht reduzierten Blackroll-Produkte im deutschen und im Schweizer Onlineshop. Mit dem Code MAMA10 die 10 als Zahl geschrieben.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella und es ist heute keine Solo-Folge, sondern ich sitze hier mit der lieben Janine und wir sprechen über ein Thema, was ich richtig cool finde, nämlich über Janines Kinderbücher, die auch so eine kleine Überschneidung zu meinem Herzensthema der Medizin haben. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich gebe erstmal das Wort an Janine ab. Ich freue mich total, dass wir es heute geschafft haben. Wir hatten einen langen Zeitraum vorher, wo wir versucht haben, uns zu treffen hier online, aber jetzt hat es geklappt. Willkommen, liebe Janine, und schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal selber vor.
Ja, liebe Mella, ich freue mich auch sehr, dass ich in deinem Podcast bin, den ich tatsächlich auch schon ziemlich lang kenne. Ich bin 38 Jahre alt, Mama von 2 Mädels, die sind jetzt 2,5 und 6. Ich bin Germanistik, Kulturwissenschaftlerin und komme aus einer Familie mit vielen Ärzten und meine Mama ist Psychiatrie- und Krankenschwester, der Schwiegervater war Arzt, der Opa war Arzt und ich war lange auch Deutsch als Fremdsprachlehrerin und generell ist einfach das Thema Wissensvermittlung und Kindergeschichten ein tolles Thema für mich und das hat sich jetzt mit dieser Tara und Pips, also mit den Tara und Pips Geschichten und den Bereitbüchlein, die ich entwickelt habe, sozusagen wunderbar verwoben.
Richtig schön. Toller Hintergrund auch. Lustig, dass du dann nicht Medizin studiert hast. Stand das auch länger mal im Raum, wenn man diesen Familienhintergrund hat?
Tatsächlich, weil meine beste Freundin aus der Schulzeit Medizin studiert hat. Und ich bin aber dann, ja, ich liebe einfach Geschichten. Und Geschichten schreiben, Geschichten erzählen. Und ich hatte das Gefühl, dass das Thema Medizin mir dann irgendwie auch, also das Studium tatsächlich auch zu trocken ist.
Ja, kann ich verstehen. Bei mir war tatsächlich auch immer Deutsch mein Lieblingsfach in der Schule. Ja, aber irgendwie bleibt diese Leidenschaft. Ich lese immer noch total viel und gerne. Aber ja, es ist Witz oder blöd, dass man sich so für einen krassen, geradlinigen Weg meistens noch entscheiden muss, ne?
Gerade beim Thema Medizin, da kann man nicht ja noch irgendwie ein Nebenfach dazu nehmen oder es wird sehr, sehr schwierig.
Ja. Aber deswegen, wie man sieht, du hast es trotzdem geschafft, dieses Gebiet auch wieder mit reinzuholen. Ich habe die Bücher nämlich gerade vor mir liegen. Es gibt einmal bereit für Impfungen, bereit für die Notaufnahme, bereit fürs Krankenhaus. Und vielleicht könnt ihr schon erahnen, dass es für Kinder geschrieben ist. Für Kinder von 4 bis 9 Jahren steht hier. Mhm. Das ist auch so diese Spannweite, für die das wirklich gemacht ist. Oder gibt es noch für kleinere oder für ältere auch was?
Im Moment tatsächlich nicht. Also ich glaube, für Ältere, die haben das dann schon durch. Die können sich auch aktiver selber erinnern, wie war es denn bei der U-Untersuchung, bei der Vorsorgeuntersuchung. Und für kleinere sind die Geschichten tatsächlich zu komplex.
Ja, ja.
So schwierig. Natürlich gibt es vielleicht Einzelne, die das vorher, wo man einzelne Teile schon oder die bei den älteren Geschwistern mithören können, aber das werden die wenigsten sein.
Aber ich finde es voll sinnvoll, also ich gucke auch mit meinem Kleinen, der jetzt fast 2 ist, öfter Bücher einfach für Ältere an, weil wir es schon von den Cousinen haben oder von mir als Kind oder meinem Bruder noch. Und ich habe es durchgeblättert. Ja, es ist viel Text, aber es gibt auch trotzdem viele Bilder. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das mit meinem Kind mal angucken werde. Vielleicht tatsächlich mal vor der nächsten Impfung, weil bei ihm ist schon eingesetzt, dieser Moment des Realisierens, dass er sich auch ein bisschen dran erinnern kann, leider. Und ich weiß auch nicht so genau, wir kommen gleich drauf zu sprechen, was dein Anlass war, um die Bücher zu schreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwas vielleicht mit deinen Kindern gibt. Aber bei uns ist tatsächlich auch mittlerweile so, dass ich ihn richtig festhalten muss einfach, und nicht wie auf Insta, wie man manchmal solche idealen Reels sieht, irgendwie wie Kinderarzt oder Kinderärztin das Kind so liebevoll ablenkt und dann gibt's irgendwie noch so ein Betäubungsspray für den Arm und dann merken die das auch gar nicht und ohne Wein, Spritzen ohne Wein oder so gibt es doch manchmal. Ja. Kann ich leider nicht bestätigen, dass wir das bislang hinbekommen haben.
Ja, ist, glaube ich, auch ein Ideal, das auch nicht passieren, also das auch nicht sein muss. Meine Kleine hat gerade am Montag eine Impfung und sie hat erst nachdem die Nadel schon wieder draußen war, angefangen zu weinen. Und es war auch mehr so ein bisschen, jetzt haben wir das doch so cool gespielt und es war doch jetzt irgendwie sowas ganz Spannendes. Und jetzt tut es aber doch echt ziemlich weh. Also ja, ich war auch ehrlich, das ist natürlich ganz wichtig. Ich habe auch gesagt, es tut weh, aber es hat vielleicht mehr weh getan, als sie sich das vorgestellt hat. Aber das Gute ist, nach 2 Minuten oder nach 1 Minute ist es ja meistens dann auch wieder vorbei.
Ja, aber ihr habt wirklich versucht, was einzubinden schon von den Büchern. Du meintest gerade irgendwas, ihr habt es gut gespielt oder so?
Genau, also bei kleineren Kindern, da kann man, wie du gesagt hast, ja, man kann die Bilder zeigen. In den Büchlein sind zum einen also wirklich sehr schöne handgemalte Illustrationen. Es sind aber auch Fotos drin, weil auch Fotos sehr wichtig sind, weil man da dann nochmal vielleicht wirklich genauer sieht, wie das Ganze passiert. Und bei kleineren Kindern, aber ganz wichtig, nicht nur bei kleineren Kindern, sondern natürlich auch bei älteren, hilft Spielen natürlich. Es Spielen eine wunderbare Art und Weise, die Kinder auf Arztbesuche oder auf eben medizinische Eingriffe vorzubereiten. Und da haben wir auch viele Spielideen im Buch, aber das meiste werden, also oder vieles werden Eltern natürlich auch kennen und sagen, klar, ich nehme Kuscheltier und wir haben einen Arztkoffer und dann spielen wir das mal.
Okay. So habt ihr es auch versucht am Montag und da hat der Kinderarzt, Ärztin auch mitgemacht?
Das hatten wir im Vorfeld gemacht und tatsächlich ist meine 2,5, also das ist, was das relativ wichtig ist, vor allem, wenn Kinder schon Angst haben, dass man da frühzeitig anfängt, dass man wirklich sich Zeit lässt, die Geschichten immer wieder anschaut, vorliest, man kann sie online auch anhören, dass man den Kindern da Zeit gibt, weil Kinder über Geschichten unglaublich viel lernen und tatsächlich auch noch einen Tick mehr lernen können. Und lernen meine ich jetzt wirklich ganz positiv, dass Kinder da auch eine Neugierde drauf entwickeln und sich ihr Horizont erweitert und sie dann irgendwie da total positiv mit dem Thema Medizin umgehen. Weil jetzt, ich sag mal, beim Spielen selber, bei so einem Rollenspiel mit Kuscheltieren, da vergisst man ja auch vielleicht mal ganz, ganz viel. Oder man hat als Eltern auch, kommt gar nicht auf die Idee, dass, wie ich jetzt das Thema Blutdruck messen kindgerecht erklären kann. Oder das große Thema, dass ich mich ausziehen muss als Kind und dass ich das vielleicht auch gar nicht will. Das vergisst man, weil die Kuscheltiere, also ja, gut, mit Puppen, da würde es gehen. Aber wenn man das jetzt mit Kuscheltieren macht, dann zieht man den nicht unbedingt vorher aus, dann vergisst man das vielleicht auch.
Ja, da sagst du echt voll das Wichtige, weil ich da einen Satz so in meinen Kopf geschossen bekomme, a toddler's language is play. Und es fällt mir teilweise so schwer, das einfach einzubauen. Ich würde sagen, ich bin eigentlich eine erwachsene Person, die total gut noch in dieses Albernsein gehen kann, auch mit dem Kind, also mit meinem 2-Jährigen hier jeden Tag stundenlang irgendwie rumrenne, draußen Fußball spiele, alles mache, was er von mir will. Aber es fällt mir teilweise so schwer, diese Geschichten für ihn zu erfinden. Oder ich habe dann teilweise in dem Moment so eine Blockade. Aber ich erinnere mich dran, wir sind ja immer noch mitten im Abstillprozess und da wurde auch in diesen Videos, die ich dazu mir angeschaut habe, in so einem Online-Kurs, auch auf Englisch, dazu geraten, dass man die Situation mit einem Kuscheltier die ganze Zeit immer vorspielt, auch das, den Teddy in dem Fall bei uns ins Bett bringt, anhand dessen, was ich mir halt wünsche und dass das total hilft. Und da habe ich schon wieder gemerkt, ja, das ist so logisch, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Deswegen finde ich es voll gut, dass das jetzt auch in den Büchern irgendwie einem näher gebracht wird. Weil ich auch gerade denke, Mann, jetzt hatte ich sogar die Bücher hier liegen und wir wurden in dem Zeitraum, oder er wurde auch in dem Zeitraum geimpft. Ich habe nicht reingeschaut, weil ich dachte, ja, 4 bis 9, leider noch nicht. Aber ja, ich glaube, kann auch ich schon von profitieren mit meinem Kind.
Ja, da sagst du, was ganz wichtig ist, dass man als Eltern ja oft ja so ein Brett vorm Kopf hat. Und also es kommt noch ein wichtiges Thema dazu. Als wir die Geschichten zusammen mit dem Kinderspital Zürich und den Ärztinnen und dem Pflegepersonal dort entwickelt haben, hat sich eigentlich herausgestellt, die Kinder sind zwar schon natürlich die ganz große Zielgruppe, aber wen wir unbedingt ins Boot holen müssen, sind die Eltern. Weil ich habe gerade in deinem Podcast über das Thema Wut gelernt, dass 80-90% aller Eltern eine Kindheit hatten, wo unangenehme Gefühle nicht erwünscht waren. Und das galt natürlich auch für den Arztbesuch. Ich selber hatte Gott sei Dank solche Erfahrungen nicht, aber ich kenne das von Freundinnen, die wurden halt wirklich mit Gewalt festgehalten, die mussten funktionieren beim Arzt, da gab es Drohungen, das war ganz normal. Gerade früher, als irgendwie die Ärztin, der Arzt so eine große Person war, musste das Kind doch genau da funktionieren. Wir haben das noch in uns drin. Und wir übertragen das ganz unbewusst auf unsere Kinder. Und wir sind vor diesen Arztbesuchen angespannt. Auch wenn das in Anführungsstrichen eine ganz harmlose Vorsorgeuntersuchung ist. Ich habe es auch von Freundinnen mitbekommen, die dann vorher nachgeguckt haben, was muss mein Kind da können, und die das geübt haben mit ihrem Kind und die das Gefühl haben, die in die Schule zurückversetzt werden und denken, jetzt muss alles funktionieren. Und wir als Eltern müssen da uns selber beruhigen und ich gebe zum Beispiel ganz viel auch Atemspiele, und das ist tatsächlich auch was dann die Eltern mitspielen müssen. Also wo die Eltern angesprochen sind und wo sie selber sich im Klaren sein müssen. Es bringt nichts, wenn ich Angst habe. Im Gegenteil, es macht alles schlimmer.
Ja, da sind ja auch wirklich echte Bilder aus dem Krankenhaus drin, teilweise sogar aus dem OP-Saal, was ich total sinnvoll finde. Mhm. Weil ich kenne das ja nur aus meiner Arbeit mit Schwangeren und Gebärenden. Ganz oft sind das ja junge, gesunde Frauen, die auch zum ersten Mal ins Krankenhaus kommen, weil sie die Geburt ihres Kindes jetzt dort erleben möchten. Und da merke ich auch, dass da teilweise so Ängste mit vergesellschaftet sind, weil man dieses Technisierte einfach nicht kennt, weil es wieder eine ganz andere Area für sich ist, wo man einfach in so einen luftleeren Raum irgendwie stolpert, den man vorher noch nie gesehen hat. Dann hat man wahrscheinlich so eine bestimmte Vorstellung davon. Ja, deswegen total sinnvoll, dass man das mit den Kindern durchgeht, ne? Also echt schön, dass ihr das da auch sogar mit medizinischem Personal zusammen entwickelt habt. Ja.
Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil ja, wenn man jetzt selber diesen Hintergrund nicht hat, dann passiert das vielleicht schnell, dass man da auch mal Fehlinformationen irgendwie mit reinbringt. Natürlich muss man sagen, dass es in jedem Krankenhaus auch ein bisschen andere Abläufe gibt und auch in jeder Kinderarztpraxis andere Abläufe gibt. Aber das ist für Kinder nicht wirklich schlimm. Die können mit so kleinen Unsicherheiten total umgehen. Also was die Wichtiges mitnehmen, ist, dass die im Hintergrund die Geschichte haben von Tara und Pips. Pips ist so ein kleiner Siebenschläfer, der viel Unsinn und viel Quatsch macht und der auch so ein bisschen eine Spannung reinbringt. Und das haben die dann im Hintergrund, also dieses Wissen haben die noch im Hintergrund, und dann macht es gar nichts, wenn es bei ihnen ein bisschen anders abläuft. Aber sie erinnern sich dann, oh Mensch, ja, habe ich in der Geschichte gelernt. Und dann sind die Kinder selber viel entspannter, weil dieses Wissen sie empowert, also wirklich ihnen Selbstsicherheit gibt, durch diese Situation durchzugehen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, was so ein bisschen unterschätzt wird, vor allem im deutschsprachigen Raum, Vorbereitung ist das eine, es gibt aber auch das Thema Nachbereitung. Und wir können unsere Kinder gerade nach Unfällen oder wenn plötzlicher stationärer Aufenthalt ist, unsere Kinder können dadurch traumatisiert werden. Da gibt es auch wirklich Studien dazu, dass danach psychische Probleme ganz, ganz stark ansteigen. Und natürlich ist es wichtig, also da helfen jetzt Geschichten vielleicht nicht alleine, und da muss man unbedingt, wenn man das Gefühl hat, dem Kind geht's nach so einem Aufenthalt nicht gut, da muss man natürlich unbedingt Fachpersonal hinzuziehen. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, da war was, wir stehen alle neben uns, dann kann ich vielleicht das bereit für die Notaufnahme das Büchlein nochmal hervorziehen und angucken und dem Kind da auch ein Vokabular in die Hand geben. Was ist da passiert? Ich rede drüber, und durch das drüber reden kann ich es erst selber besser verstehen und dadurch auch verarbeiten. Also ich habe das selber erlebt, Bei meiner Vierjährigen, da wurde die Kleine, die war dann noch ein Baby, notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert. Meine Vierjährige hatte das alles mitbekommen. Die hat nur noch geschrien, die war total neben sich. Ich musste mich um die Kleine kümmern, der Papa ist gefahren. Und dann haben wir diese Geschichte angemacht zum Anhören. Und das hat ihr total geholfen. Einfach, ja, dann darüber zu reden. Also erstmal was darüber zu erfahren. Und dann im Nachhinein hatte sie das Vokabular, da ganz toll drüber zu reden.
Also ihr habt sogar in der Akutsituation eine Geschichte darüber anmachen können oder war das auch eine Meditation? Also da sind ja verschiedene Elemente drin.
Ja, genau. Also das war in der Akutsituation. Meine Kleine hatte ganz schlimme Verbrennungen.
Oh.
Da hat das Au-pair irgendwie einen totalen Blackout gehabt und in einer Kinderflasche mit Thermo heißen Tee eingeschüttet. Und dann hat es quasi die Kleine war damals noch nicht eins, hat es verschluckt und gleichzeitig ist aber ganz viel rausgekommen und es ist auf die Augen und ins Gesicht. Und ich habe nicht verstanden, das Au-pair war natürlich auch unter Schock. Die hat mir erst lange später gesagt, dass es auch verschluckt wurde. Dadurch habe ich da auch nicht gekühlt, sondern nur im Auge. Und dann hat natürlich der Arzt gesagt, wir müssen ins Krankenhaus, falls irgendwas anschwillt. Und auf dem Weg ins Krankenhaus war meine Vierjährige quasi, es waren dann vielleicht 30 Minuten oder 40 Minuten später, wir waren sehr, sehr schnell beim Arzt, so unter Schock, dass ich hier die Geschichte angemacht habe. Ja, und das hat dann tatsächlich geholfen und es war sehr schön zu sehen. Ja, weil sie die Geschichte vorher noch nicht kannte, weil die wirklich auch ein bisschen komplexer ist oder länger auch als die anderen. Ja, und es ist natürlich auch nicht so schön. Also das ist nicht so eine Geschichte, die man sich vielleicht einfach so anhört, wenn man oder vorgelesen bekommt, wenn man 4 ist. Genau.
Ja, aber wo du das gerade sagst, es kann halt wirklich immer aus dem Nichts jederzeit sowas passieren, ne? Und ich denke mir gerade, oh, vielleicht sogar besser, das einfach ab und zu mal zu hören, auch für sich selbst, weil wir hatten erst eine kleine Situation, wo er von einem Stuhl gefallen ist auf seinen Mund und dann das Zungenbändchen so ein bisschen eingerissen war. Aber es hat so geblutet und das war auch mein allererster Umgang damit und ich musste selber weinen und habe gemerkt, dass er dadurch noch mehr in diesem Gefühlschaos drin ist und habe dann mich wieder zurückgenommen. Also das war total spannend zu beobachten, wie ich es dann aber auch geschafft habe, mich für mein Kind wieder zu regulieren und merke gerade, oh, wenn dann noch Krankenwagen oder sonst irgendwas dazukommen würde, schrecklich die Vorstellung und lieber ein bisschen vorbereitet sein in der Richtung. Ich bin immer diejenige, die am liebsten alles kontrollieren würde. Ich weiß, es ist nicht möglich. Aber ey, warum nicht diese Kindergeschichten das mit einbinden? Wir lesen jeden Tag Bücher, also warum nicht auch sowas mal sich anhören oder lesen, ne?
Ja, das Spannende ist ja, es ist ja eigentlich wirklich jedes Kind beim Kinderarzt und fast jedes Kind
Stimmt. Wird
auch geimpft und
ja, eben.
Wäre so schön, also im englischsprachigen Raum gibt es die Berufsbezeichnung Child Life Specialist und die begleiten wirklich Familien, zum Teil bei Arztbesuchen, wenn es Angstpatientinnen oder Angstpatienten sind oder eben auch bei größeren medizinischen Eingriffen. Und es macht total Sinn, dass die Eltern jemanden an die Hand bekommen, der einfach auch ihnen hilft, sich zu regulieren. Und gerade wenn auch ein Notfall ist zum Beispiel, da kann man das Büchlein tatsächlich mitnehmen und dann hat man, wenn das Kind natürlich zulässt, wenn die Schmerzen nicht zu groß sind, hat man auch so ein paar Spielideen und man lernt vor allem unbedingt Essen mitnehmen. Das ist vielleicht sowas Banales, aber man muss zum Teil so lange warten und es gibt vielleicht ich habe das selber mal in Berlin erlebt, der Automat war viel, viel zu weit weg. Also irgendwann hatte ich meinen Mann dann entdeckt und ich hatte noch voll gestillt und ich war so unterzuckert und wir mussten so lange warten. Und ja, hätte ich das damals schon gewusst, dann hätten wir wenigstens ein bisschen was zum Essen dabei gehabt. Ja,
ja, ja. Ist ja auch nicht so, dass das Krankenhausessen irgendwie ein gesünder macht als vorher.
Genau.
Weiterer Aspekt.
Genau.
Ja, total. Und wie ist denn so die Rückmeldung. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Bücher schon draußen sind und wie viel Rückmeldung ihr vielleicht schon bekommen habt darauf. Also ihr habt es natürlich das selber entwickelt und konntet es selber auch schon im Akutfall anwenden, was total interessant klingt. Und sind die Rückmeldungen ähnlich positiv?
Ja, absolut. Also ich finde es ganz süß, vor allem die Siebenschläferwelt mit dem Pips, der auch überall vorkommt. Da gibt es so einen kleinen Zauberspruch, den die Tara, die Protagonistin, sagen muss, wenn sie sich klein, also wenn sie klein wird, das ist Sausi, Bausi, Mausi. Dann haben mir die Mamas auch erzählt, dass sie, dass die Kinder da singend durch die Wohnung gehen mit diesem Zauberspruch und sich da also sehr schön identifizieren mit diesen Figuren. Und das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges, weil nur wenn die Kinder sich mit diesen Figuren identifizieren, ist es ja, also nicht nur, aber dann ist diese ganze Wissensvermittlung wirklich nachhaltiger. Und wenn sie dann später selber auf dem Untersuchungstisch sitzen und sich ausziehen müssen, dann kommt vielleicht so dieser Aha-Moment, oh Moment mal, da kann ich mich erinnern, der kleine Bruder von der Tara, der wollte das auch überhaupt nicht. Und den mag ich ja, aber der hat es dann auch geschafft und ich schaffe das dann auch. Und mir haben tatsächlich Eltern auch schon berichtet, dass sie quasi einmal eine sehr unschöne Untersuchung hatten mit Impfung und dass es dann aber nach den Geschichten sehr, sehr viel einfacher war. Aber klar, es ist natürlich so, die Geschichten können auch nicht zaubern, aber sie helfen vielleicht wirklich auch, dass die Eltern selber sich an der Nase nähen. Und manchmal meinen wir das auch gut als Eltern, und gerade bei Kleinkindern, und sagen dann, ja, nach dem Besuch beim Kinderarzt, da machen wir dann was ganz Schönes und dann gehen wir vielleicht Eis essen. Und was unbewusst aber ankommt, ist beim Kind, Moment mal, kommt da irgendwas, was vielleicht unangenehm sein könnte oder warum, sagt die Mama das jetzt. Und es sind halt ganz viele Stolperfallen, in die wir da auch reintreten können. Ja. Und deswegen, ja, hilft es durchaus, wenn man sich da auch selber vorbereitet, weil eben zur Untersuche, zum Kinderarzt gehen wir alle, aber Notfälle sind halt auch leider was. Also ich war als Kind, glaube ich, 3-mal beim Notfall. Das ist halt auch was, was wirklich viele Kinder trifft.
Ja, ja. Ich persönlich, mir wurde auch der Blinddarm entfernt. Ich glaube, da war ich in der 2. Klasse. Wie alt ist man da? 7 oder 8?
Ja.
Und es war tatsächlich in den Sommerferien. Und ich kannte es schon von vorher, dass wir die Kinder, die zwischenzeitlich schon mal im Krankenhaus waren, in der Schulwoche quasi besucht hatten. Und ich war so traurig, dass mich in den Sommerferien die Schulklasse nicht besuchen kam. Das weiß ich noch. Und ich war sehr, sehr traurig, dass meine Mutter oder mein Vater nicht dabei bleiben durften. Also es war, glaube ich, so ein blödes Zwischenalter aus nicht mehr ganz klein, aber ich habe mich noch nicht alt genug gefühlt, um da alleine im Krankenhaus zu bleiben. Und das war auf jeden Fall blöd für mich, das weiß ich noch.
Ja, das ist übrigens heutzutage, also ich weiß nicht, ob ich für alle Krankenhäuser reden kann, aber ich glaube eigentlich, dass das nicht mehr der Fall ist, dass die Eltern sehr, sehr lang mitgehen dürfen.
Ah, schön.
Weil ja. Dann einfach auch, also wir haben ja auch Gespräche geführt mit betroffenen Familien und dann habe ich auch von einer Mama gehört, sie musste dann halt oder hat wirklich nur auf einer Isomatte oder so auf einer Schlafmatte nebendran geschlafen, aber sie konnte dabei sein.
Ach, sehr schön. Ja, also ich habe auch nur so punktuelle Erinnerungen. Kann sein, dass vielleicht sogar direkt nach der OP oder so sie dabei sein durfte, aber irgendwann auf jeden Fall nicht mehr. Aber da wurde ich auch selber gefragt, ach, ich weiß das alles nicht mehr so genau. Aber so im Nachhinein fühlt es sich nicht mehr so toll an, wenn ich daran denke. Ja. Ja. Und deswegen dachte ich auch so, im Alter von 4 bis 9, dann musste ich auch an eine weitere Situation von mir und meinem Bruder denken. Ich bin eigentlich die Ältere, knapp 3 Jahre älter. Aber wir hatten beide so lange Angst vor diesen Spritzen, also bezüglich Impfen. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich wie so eine Angst vor der Angst aufgebaut hat. Die ist ja, glaube ich, auch ganz typisch. Ja, klar. Dass man sich einfach nicht wieder so blöd fühlen will wie beim letzten Mal und deswegen es am liebsten vermeiden wollen würde. Und ich weiß noch, wir haben beide immer nur jämmerlich geweint auf dem Weg zum Kinderarzt.
Oh je. Ja. Da bist du tatsächlich nicht allein. Also Spritzenangst ist ein Riesenthema. Ja. Und leider überträgt sich das auch auf die Kinder. Ich kann da vielleicht auch noch eine ganz spannende Geschichte erzählen.
Gerne.
Es gibt demnächst dann auch die Geschichten für die Vorbereitung zum Zahnarzt. Und hier hat uns der Zahnarzt, der das begleitet hat in der Schweiz, erzählt, dass die Schweizer Kinder überhaupt keine Angst hätten vor dem Zahnarztbesuch. Mhm. Und in Deutschland wäre das aber ganz schlimm. Und das ist tatsächlich kulturell so. Also wir haben einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Zahnarztbesuch und das wird so weitergegeben. Also diese Angst wird so weitergegeben. Und dadurch, dass mein Großvater Zahnarzt war, war das irgendwie so völlig klar. Das wurde natürlich auch geschickt von meiner Mutter gemacht, dass wir keine Angst haben und dass das alles wunderbar ist und alles spannend ist. Und ich war dann mal mit meiner deutlich älteren Cousine beim Arzt und die hat gezittert und gebibbert. Das weiß ich noch. Das war mir völlig unbekannt, ihre Angst. Ja, also es wird
Toll. Fragen. Was war der Unterschied? Du kennst es dann wahrscheinlich nicht anders, aber was kann man denn besser machen, wenn du jetzt das Schweizer Modell kennst und das deutsche Modell? Weißt du da so punktuell Beispiele, was den Unterschied macht?
Also ich glaube, wir müssen bei uns als Eltern anfangen, weil ich habe auch mit vielen deutschen Zahnärzten geredet und die allermeisten, die machen das ganz, ganz toll mit den Kindern. Dass sie die wirklich gerade beim, dass die zum Beispiel sagen, geht immer schon mit euren Eltern, dass ihr mich kennenlernt. Es gibt extra Kinderzahnärzte, es gibt sogar Zahnärzte, die arbeiten mit Hunden, dass die Kinder da beim Hund reingucken können oder haben ganz tolle Modelle und Spielsachen. Aber es fängt eben bei uns als Eltern an, dass wir am Tag, bevor es zum Zahnarzt geht, total gestresst sind, den Schlüssel nicht finden, irgendwie so völlig hektisch, oh, jetzt hast du schon wieder ein T-Shirt mit Flecken an und das Kind sagt, aber das ist mein Lieblings-T-Shirt, ich will nur das anziehen. Und dann sind wir total nervös oder vielleicht grob beim Zähneputzen, wenn die Kinder das noch nicht selber machen oder wir wollen halt nochmal ordentlich nachputzen. Und das spüren die Kinder. Also die haben da ganz, ganz feinfühlige Antennen. Und da müssen wir wirklich bei uns anfangen und das einfach vorleben. Ja, ich habe heute Vorsorgeuntersuchung, komm, da gehen wir hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das einfach wirklich erklären. Das ist überhaupt was wir, glaube ich, vergessen, unseren Kindern zu erklären, dass unser ganzes System dafür da ist, uns zu helfen. Das ist was, das uns vielleicht selbstverständlich ist, aber für die Kinder überhaupt nicht. Ich weiß noch, als wir mal eine Bekannte hatten, die in der Nähe von uns gewohnt hat, die ist ins Krankenhaus gekommen, das hat meine Tochter auch mitbekommen, die Ältere, weil mein Mann sie gefahren hat und dann kam sie kurz danach zurück und ist gestorben. Und irgendwann später, wir hatten da tatsächlich sehr viel über das Thema Tod geredet, und das natürlich auch versucht zu verarbeiten, aber nicht über das Thema Krankenhaus. Und irgendwann meinte meine Tochter, warum haben die im Krankenhaus nicht geholfen? Und erst dann ist mir aufgegangen, dass wir überhaupt nicht darüber geredet haben. Und dann habe ich ihr erklärt, natürlich haben sie geholfen, aber sie war so schwer krank, aber sie musste dann keine Schmerzen leiden. Die im Krankenhaus haben ihr so gut geholfen, dass sie zu Hause friedlich sterben konnte. Das war ihr Wunsch, dass sie betreut zu Hause war und nicht im Krankenhaus war. Und das haben wir total ausgelassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das den Kindern vermitteln. Da ist jemand, eine Kinderärztin, ein Kinderarzt, der untersucht dich jetzt um, vielleicht gibt es eine ganz kleine Chance, dass irgendwas nicht okay ist. Oder vielleicht siehst du nicht so gut oder vielleicht hörst du nicht so gut. Wenn wir das jetzt feststellen, dann können wir damit ganz, ganz große Probleme vermeiden. Und das vergessen wir manchmal, weil wir dieses Wissen haben, aber wir vermitteln das nicht. Und genauso ist es beim Zahnarzt tatsächlich auch. Wir haben das so unangenehm. Also ja, ich muss sagen, ich bin zwar als Kind zum Zahnarzt gegangen, ich habe auch keine Angst davor, aber trotzdem finde ich es nicht so angenehm. Und es sind die Geräusche und ja, es ist vielleicht kalt, es ist unangenehm, man muss den Mund so lang aufmachen. Und da gerade Kinderzahnärzte, die haben vielleicht Bildschirme an der Wand, wo man was angucken kann. Die machen das so spielerisch, dass es wirklich für die Kinder tatsächlich in allermeisten Fällen kein Problem ist.
Sehr schön. Wenn ich an mich als Kind zurückdenke, Zahnarzt war für uns irgendwie kein Problem, für meinen Bruder und mich, für beide nicht, weil wir eine ganz tolle Kinderzahnärztin hatten, das weiß ich noch. Deswegen habe ich da jetzt gar keine schlechten Bilder irgendwie im Kopf, aber für mich als Erwachsene schon. Wenn man mich fragen würde, was ich am schlimmsten finde, auf jeden Fall Zahnarztbesuch. Ich finde es schrecklich und habe mir gerade gedacht, weil ich habe demnächst auch wieder einen Vorsorgetermin, eine Prophylaxe, ob es Sinn macht, mein Kind mitzunehmen, aber er ist teilweise noch so dass er jetzt da nicht still auf meinem Schoß sitzen wird. Also ich glaube, es wäre keine gute Idee, dass, wenn ich nicht noch eine andere Person dabei hätte. Aber es wäre sinnvoll, ihn mal daran zu führen. Ne? Aber ja, dann darf ich natürlich auch nicht gedacht, gestresst sein.
Ja, dass man
sein.
Das machen kann. Genau, ich habe das auch nie gedacht, dass es das irgendwie sinnvoll ist.
Ja.
Aber also vielleicht kann man da die Ärztin oder den Arzt auch vorher fragen, ob das okay ist.
Ja.
Und ja, aber natürlich ist auch die Frage, was gemacht wird. Ich war mal bei einer Wurzelbehandlung und dann habe ich tatsächlich meine Kopfhörer aufgesetzt und habe Meditationen noch von meinem Hypnobirthing-Kurs
angehört. Ah, ja.
Das war dann echt gut.
Ah, sehr gut. Oh Gott. Ja, weil ich finde das einfach schrecklich. Man fühlt sich so ausgeliefert. Ich gehe lieber zum Gönnen. Oder zu gönnen als dahin. Also ich finde es auch teilweise schmerzhaft, muss ich sagen. Vielleicht bin ich auch nur schmerzempfindlich, aber das blutet ja auch immer und unschön. Können mal hier gerne die ZuhörerInnen sagen, was der blödeste Arzttermin ist, zu dem man geht. Vielleicht ist es für euch auch Zahnarzt, aber umso wichtiger ist vielleicht dann nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben, ne?
Genau, und das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil man leidet ja so mit seinen Kindern oder beziehungsweise vielen Eltern fällt es ja sehr schwer, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, das tut jetzt vielleicht weh, das ist unangenehm für mein Kind, aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Also ich kann es jetzt davor nicht beschützen.
Ja, ja. Wie schaffst du es in den Büchern? Weil das klingt jetzt ja gerade alles auch ein bisschen blöd für die Erwachsenen, weil ich habe schon wieder im Kopf, das habe ich auch in der letzten Wutfolge gefragt, wie ich es schaffe, wenn es mir selbst innerlich anders geht, das bei meinen Kindern nicht anders rüberzubringen. Also ich versuche es nochmal an einem Beispiel zu sagen, weil da ging es darum, dass ich ja innerlich oft wütend bin, aber dann äußerlich versuche, bedürfnisorientiert zu agieren, dass mich das aber noch mehr stresst, weil das nicht zusammenpasst. Und da war natürlich die Antwort von Frau Dr. Stotz, dass man natürlich erst bei sich selber ansetzen muss. Und das finde ich wieder so spannend. Wahrscheinlich hast du eine ähnliche Antwort darauf. Aber ich frage mich auch, wie du das in den Büchern rüberbringst, dass es eben nicht so angstmachend rüberkommt, sondern eher bestärkend, ob ihr euch da auch drüber Gedanken gemacht habt und auch eben die Eltern einbinden, dass man vielleicht auch nochmal bei sich selber mehr hingucken kann.
Ja, und tatsächlich auch das Thema positive Sprache. Das ist was ganz, ganz Großes. Das Kinderspital in Zürich ist da natürlich wahnsinnig modern. Und aber ich weiß, da gibt es auch viele deutsche Krankenhäuser, die da genauso weit sind. Positive Sprache ist natürlich was ganz Großes, wenn es darum geht. In dem Moment, wo ich dem Kind sage, es tut nur ganz kurz weh, ist das Kind natürlich schon auf weh programmiert. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir die Kinder anlügen. Natürlich sagt man vorher, das ist ein Pieks, das ist unangenehm, oder gerade auch ja, bei einer OP, dass man da ganz klar drüber redet, was die Abläufe sind. Aber wichtig ist, dass man in dem Ganzen positiv bleibt und dass es immer um das Thema Heilung, gesund machen oder eben Vorsorge geht. Also, dass dieses Positive im Vordergrund steht und dass die Kinder so eine Neugierde bekommen. Das ist auch in den Geschichten so, dass was natürlich jetzt ja, im Ernstfall tatsächlich auch oft passiert, aber vielleicht nicht in der Ausführlichkeit, dass dann eben erklärt wird, wie funktioniert das denn genau mit dem Röntgen? Ist es nicht toll, dass wir da so einen Apparat haben, der wirklich durch unseren Körper reingucken kann? Und schau mal, du kannst dir die Röntgenbilder dann auch richtig angucken. Ich weiß noch, ich war als Kind immer ganz enttäuscht, dass ich die nicht mit heimnehmen durfte. Und irgendwann hatte ich mal welche zu Hause und ich fand es ganz, ganz toll, die anzugucken. Und dass man diese Neugierde bestärkt. Das ist natürlich das eine. Und das andere ist, genau, dass man bei sich selber ansetzt, die eigene Angst auch versteht. Und dann ist, ja, glaube ich, wie das beim Thema Wut ist, wie das bei ganz vielen Themen ist, über Atmung, über Regulierung vom Nervensystem schafft man da ganz, ganz viel. Und ich habe auch viele Atemtechniken, so Spiele, die kommen auch in der Geschichte mit dem Kinderarzt dann auch in der Geschichte vor, dass man da wirklich vorher testet, was funktioniert denn? Also da ist jedes Kind auch anders und ich weiß noch, wir konnten also zum Beispiel Kerzen ausblasen, dass man die Hand ausstreckt und dann pustet man, also ist jeder Finger eine Kerze und man pustet die ganz fest aus. Das hat, also mein Kind kleiner war noch funktioniert und inzwischen funktioniert das nicht mehr. Aber irgendwie, dass man fest pustet und dann fliegt ein Schmetterling weg oder so. Oh, der ist jetzt nicht bei mir angekommen, dass man das richtig spielerisch macht. Und das muss man natürlich vorher auch ein bisschen üben. Also da muss man sich dann auch die Zeit nehmen und solche Atemtechniken vielleicht generell auch in den Alltag integrieren. Also meine Tochter, die hat gerade gestern wieder gesagt, Mama, atmen.
Echt jetzt? Ja, die Große macht das dann?
Genau, die Große macht das dann. Sobald ich so
in
den Schimpfmodus komme, sagt sie, Mama, durchatmen, jetzt mach mal eine Pause.
Wow, wirklich, ich bin richtig beeindruckt. Ich finde das so toll. Wahnsinnig schön.
Genau.
Und Felix macht jeden Morgen Yoga und mit der Absicht dahinter, er steht auch jeden Morgen mit ihm auf, damit ich noch ein bisschen länger schlafen kann von den Nächten, die ich mache. Und ich finde es so wunderschön, auch die Idee dahinter, weil noch merken wir nicht, dass unser Kleiner da extrem jetzt gut mitmacht. Er macht auch immer hier kurz mal auf den Kopf diesen herabschauenden Hund oder sowas, aber halt noch nicht da jetzt minutenlang. Ne? Aber wir haben halt im Kopf, vielleicht kommt es irgendwann, diese Routine auf ihn übergeht. Und das macht ja auch was mit einem, auch immer das Atmen. Das heißt, ihr habt das eh schon immer ganz lang auch an die Kinder versucht weiterzugeben,
ja,
zum Regulieren.
Und zwar nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, so atmest du. Jetzt bist du gerade wütend, jetzt atmest du. Das geht überhaupt nicht, oder zumindest bei uns geht es überhaupt nicht. Sondern wirklich auch einfach bei mir selber. Dass ich gesagt habe, okay, ich hatte mich irgendwann ziemlich geschnitten und es hatte dann auch geblutet und dann habe ich gesagt, okay, passt mal auf, ich muss mich jetzt einfach hinsetzen. Ich habe jetzt wirklich auch einen kleinen Schreck. Und ich hatte auch deswegen einen Schreck, weil ich gerade auch total allein mit den Kindern war und mein Mann beruflich unterwegs und ich dachte mir, oh, wenn das jetzt schlimmer irgendwie ausgegangen wäre, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich einfach mal atmen, okay? Einfach nur ganz tief ein- und ganz lange wieder ausatmen. Und dann haben wir auch tatsächlich den Schmetterlingsatmen noch gemacht, weil ich auch gemerkt habe, den Kindern hilft es jetzt auch. Und dann haben die ganz toll mitgemacht. Also das ist, glaube ich, durch Vorleben was ganz, ganz Gutes. Aber ja, es gibt natürlich auch ganz verschiedene Kinder. Meine Große ist sehr selbstbestimmt. Da kann ich jetzt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern durch Vorleben, wie ihr das mit dem Yoga macht. Genau, das
schön.
Ist schön.
Ach, toll, wenn das dann wirklich irgendwann funktioniert, weil ich kenne es halt nicht aus meinem näheren Umfeld, beziehungsweise sind die Kinder alle schon älter oder ich war einfach ohne eigene Kinder noch nie so nah dran, dass ich jetzt erst so die Augen und Ohren spitze, was so um mich herum passiert in Bezug auf Kinder. Und da habe ich es bislang noch nicht erlebt, muss ich sagen, dass diese Kinder das schon können. Aber ich predige immer, dass wir neue Generationen langsam heranwachsen sehen, einfach weil sich bei uns als Eltern natürlich auch schon was verändert hat. Hoffe ich. Wir versuchen es alle sehr. Es ist sehr stressig, die ganzen Bücher zu lesen. Und ich lerne in jeder Folge was Neues, was total wertvoll ist.
Ja.
Und genau. Also ich merke auch immer wieder, ich versuche das halt schon länger mit dem Atmen und so. Aber ich fange jetzt langsam erst an, wie gesagt, auch wieder durch hier neue Erkenntnisse, vor allem in den Folgen, dass ich versuche, das mehr zum Ausdruck zu bringen. So wie du gesagt hast, du hast einen Schrecken, du setzt dich jetzt erstmal hin, um runterzukommen. Das ist ja auch alles Sprache und gleichzeitig im Verhalten spiegelt es sich wieder. Und ich glaube, das ist so wertvoll, dass ich auch teilweise meinem Sohn jetzt manchmal sage, ich bin jetzt auch wütend. Ist auch okay. Ich versuche das teilweise so zu unterdrücken, was mich dann eher noch wütender macht, anstatt ihm das auch mal zu zeigen. Das ist ja auch das Erleben am wahrhaftigen Beispiel so gesehen. Ne? Wie soll das sonst lernen?
Und das ist dann auch sozusagen die echte bedürfnisorientierte Erziehung, weil man sich selber nicht ausnimmt und
den
Fokus setzt.
Ja.
Und das gilt übrigens auch, das hat mir eine Freundin gesagt, die selber Psychologin ist, die hat mit ihren Kindern jetzt diesen Fight, Flight or Freeze-Modus besprochen. Da bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, das habe ich dann gemacht mit meiner Älteren. Also einfach ein Beispiel von Tieren, wir haben so ein Beispiel vom Gorilla, der dann quasi wütend trommeln, aus auf die Brust trommeln kann und rumschreien kann und Löwen können schreien oder man kann eben fliehen und dass es uns auch so geht. Und das habe ich auch gemerkt, dass das sehr geholfen hat und dass man da wirklich auch sagen kann, boah, ich war jetzt so wütend, eigentlich hätte ich wegrennen sollen oder sie rennt dann auch oft weg und das ist ganz, ganz, ganz toll. Und da sage ich auch, du darfst wegrennen und das tut dir dann auch gut. Und ich kann das dann halt nicht wegrennen und muss mich dann irgendwie anders regulieren. Also ich glaube, wir dürfen da ganz viel mit unseren Kindern drüber reden. Wir dürfen da auch so ehrlich sein und sagen, Mensch, in meiner Kindheit war das mal nicht so schön beim Arzt. Das ist dann, macht dann auch eine ganz große Neugierde bei den Kindern. Warum denn? Und was ist da passiert? Und dann ist natürlich immer wichtig, dass man das wieder positiv abschließt und sagt, Mensch, und dann, ja, dann war ich da im Krankenhaus und ich war alleine, aber Gott sei Dank ist mein Blinddarm draußen. Sonst hätte das richtig, richtig schlimm ausgehen können. Ja, und dann ist das auch ein schönes Lernbeispiel für die Kinder.
Mhm, richtig schön. Ich merke auch, also aktuell arbeite ich ja nicht als Ärztin, aber in der Rettungsstelle habe ich das oft getan und hatte dann auch Kindernotfälle, vor allem bei Stürzen jetzt auf den Intimbereich zum Beispiel. Und merke auch gerade, wie ich aus der Perspektive was mitnehmen kann, ne? Was die Sprache da einfach, wenn man sie dann positiv schafft auszudrücken, bestimmt bewirken kann, finde ich auch total wertvoll nochmal in der Richtung. Deswegen danke schön, dass du heute hier warst.
Ja.
Es war total toll, mit dir über die Bücher zu sprechen. Ich habe auch gemerkt, wie viel wirklich von allen Seiten da irgendwie mitschwingt. Also was du so an ExpertInnen-Gespräche vorab gesucht hast oder auch aus Zürich dieses Krankenhaus damit hast einfließen lassen, aus der Familie, aus deinem Studium, selber Mama. Also da ist irgendwie alles drin vereint. Total schön.
Ja, ich muss mich bedanken für dieses wunderschöne Gespräch und für diese tolle Gelegenheit, in deinem schönen Podcast zu sein.
Sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du am Ende hier den ZuhörerInnen mitgeben willst oder etwas, worüber wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, was irgendwie noch wichtig wäre zu erwähnen?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach darüber zu sprechen. Also egal, ob es mit Büchern, mit Spielen, mit den Spielideen, dass man für sich raussucht, also dass man da kein Tabuthema draus macht, dass man darüber redet, sodass unsere Kinder da mit einer gesunden Portion Neugierde reingehen dürfen. Und das einfach positiv erleben dürfen.
Sehr schön, schönes Schlusswort. Dann vielen lieben Dank, Janine. Und wir werden auf jeden Fall deine Bücher und die App und so weiter alles nochmal in den Shownotes verlinken für die da jetzt Interesse dran haben. Und dann danke ich dir und alles Gute. Tschüss.
Alles Gute, tschüss.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.